Ich habe auch immer wieder Kirchenkrisen, ne?
Also hast du so richtig universale Kirchenkrisen?
Jetzt denke ich ehrlich oder diplomatisch auf deine Frage antworten.
Na, ehrlich, immer ehrlich.
Ich mach ehrlich.
Kirchengeflüster. Also unsere ehrliche Bemühung muss sein, ein safer Space zu sein, als wir es im Moment sind.
Und dass wir auch ganz konkrete AnsprechpartnerInnen benennen. Kirchengeflüster. Ja, da gibt es dann immer mal Rückmeldungen, oh Leute, das ist aber nicht so toll und irgendwie alt und langweilig. Wie gehst du damit um, wenn Leute mit sowas auf dich zukommen?
Ja, Kirchengeflüster. Der digitale Raum ist das ein Ort, wo Beziehung entstehen kann.
Kirchengeflüster, der Podcast der Online-Kirche. Mit Jennifer Scherf und ihren Gästen.
Hi, ich begrüße euch herzlich zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt und super froh, dass es endlich losgeht. Ich bin Jennifer Scherf, Pfarrerin der Online-Kirche, und ich glaube, dass Kirche für die Gesellschaft und das eigene Leben relevant sein kann. Dass es gerade in der heutigen Zeit total wichtig ist, Grautöne aufzunehmen und zu besprechen, anstatt ständig Extreme stark zu machen. Ich glaube, dass der Glaube und die christliche Sicht auf die Themen unserer Zeit einen Unterschied ausmachen, in meinem Leben und im Miteinander. Damit sich Selbstreden keinen Spaß macht, lade ich in jede Podcast-Folge Gäste ein, die mit mir über die verschiedenen Themen sprechen und diskutieren. Heute zum Start geht es um die alte, olle Kirche. Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Das ist genau die Frage, die uns beschäftigt. Was ist dran? Kirche und Glaube haben nicht mehr unbedingt was miteinander zu tun. Ich kann an Gott glauben, ohne zur Kirche zu gehören. Und immer wieder begegnen mir Menschen, die Kirche als langweilig wahrnehmen, als alt und leider, das schmerzt besonders, auch als ausgrenzend. Die eben nicht mehr das Gefühl haben, dass Kirche relevant ist für ihr Leben und die aktuellen Diskurse. Es geht heute also eigentlich um die Grundsatzfrage für unseren Podcast. Haben wir als Kirche eigentlich noch einen Mehrwert für die Gesellschaft? Ist unsere Stimme wichtig? Und wenn ja, wie kann das aussehen? Über diese und andere Fragen möchte ich heute mit Anna-Nicole Heinrich sprechen. Sie ist 26 Jahre alt, Studentin und leitet als jüngste Präses, also als Vorsitzende, die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Synode ist sowas wie der Bundestag in der Kirche mal runtergebrochen. Seit ihrer Wahl im Frühjahr 2021 mischt sie die Kirchenlandschaft auf und bringt ziemlich viel frischen Wind mit in den Laden. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich heute mit euch den Podcast starten darf.
Anna, aktuell sind noch knapp 20 Millionen Menschen in der evangelischen Kirche in Deutschland Mitglieder. Mit anderen christlichen Religionsgemeinschaften kommen wir noch auf knapp unter 50% Anteil in der Gesamtbevölkerung. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, aber mit Luft nach oben. Und vor allen Dingen der Trend geht weiter nach unten, konstant. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus und finden in ihr nicht mehr ihre Glaubensheimat, möchte ich einmal sagen. Wie schaust du auf solche Zahlen?
Ja, du hast es genau richtig beschrieben, ne? Wir haben zwei Grenzen gerissen dieses Jahr. Die 20 Millionen haben wir unterschritten als Evangelische und zusammen mit den anderen christlichen Geschwistern die 50% in Deutschland. Aber mir ist schon immer wichtig, nochmal hinzuzufügen, dass das nur die formalen Zahlen der Kirchenmitglieder sind. Also die, die wirklich sich fest mitgliedschaftsrechtlich zugeordnet haben und nicht die mit einberechnet, die sympathisieren, die an unserem Programm teilnehmen, die durch Kirche und Diakonie erreicht werden, obwohl sie keine Mitglieder unserer Kirche sind. Das finde ich ist für die Wahrnehmung und für die eigene Wirksamkeit, glaube ich, auch immer ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht nur Kirche für die, die bei uns Mitglieder sind, sondern wir sind Kirche auch mit ganz vielen Leuten außenrum Kirche. Und dann ist es aber trotzdem schmerzlich, dass sich der Trend fortsetzen wird, dass Menschen austreten. Und das müssen wir dann aber auch gut in den Blick nehmen. Ne? Woran liegt das? Dazu gab es jetzt auch erst wieder eine Studie, das ist dann ein bisschen technisch, eine Studie dazu zu machen. Aber irgendwie müssen wir auch daraus lernen und nicht immer nur unseren Gefühlen vertrauen, woran es liegt. Und es ist so ein bisschen der Konterpunkt zu dem, was du gerade gesagt hast, was Kirche ja für dich und ja Kirche zum Beispiel auch für mich ist, dass es eine Relevanz hat, hat für viele Menschen keine persönliche Relevanz mehr, weil die Sozialisation abgebrochen ist, also weil sie aus ihrer Familie das gar nicht mehr mitbekommen oder weil sie durch einen Umzug keinerlei Anschluss mehr an andere Christinnen und Gemeinde gefunden haben und dadurch sinkt die persönliche Relevanz für Religion, aber eben auch für Kirche und dann ist der Austritt nicht mehr weit. Kirchensteuer kostet auch Geld, gerade junge Menschen, die in den Beruf eintreten, merken das dann zum ersten Mal. Und ja, ich glaube, das müssen wir wahrnehmen, ernst nehmen, dann aber auch ein Stück weit irgendwie datenbasiert analysieren und uns ganz gezielt Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen, wie wir die Leute in den Blick nehmen, eben auch unabhängig von ihrer Zugehörigkeit, wie wir trotzdem für die Menschen da sind, trotzdem Angebote schaffen und irgendwie safer space sein können. Aber eben auch, wie wir gucken können, eine Mitgliedschaft in unserer Institution weiterhin attraktiv zu machen.
Ja, also du sagst jetzt ganz viele Sachen schon am Anfang. Also über Safe Space reden wir gleich nochmal, was das eigentlich ist und wie wir das gestalten können. Ganz wichtig nochmal, danke für deine Unterscheidung. Also Kirche ist nicht nur Kirche für Kirchenmitglieder, sondern darüber hinaus. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, auch am Anfang des Podcasts zu nennen, die Botschaft ist auch nicht gleich Kirche, ja. Also mir begegnen viele Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, so, ja, und ich glaube an die Verkündigung Jesu. Aber ich kann mit der Kirche nicht viel anfangen. Also die Botschaft, die ich auch persönlich...
Aber begegnest du vielen Leuten, die sagen, ich glaube für mich ganz individuell an Gott? Also ich begegne eigentlich nur Menschen, die über ihren Glauben sprechen, aber auch in irgendeiner Weise in der Gemeinschaft von Gläubigen eingebunden sind. Und das ist für mich eben im Moment die Institution Evangelische Kirche. Das ist für mich die Institution, die mir diese Gemeinschaft für den Austausch ranschafft. Das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr funktional, aber die diese Gemeinschaft bildet und organisiert. Und ja, ich begegne nie Leuten, die, oder bin bis jetzt ich habe zumindest niemanden präsent im Kopf, der sagt, ja, ich bin super der gläubige Mensch, aber ich brauche keine anderen Menschen dazu. Sondern die sind ja dann auch meistens in irgendwelchen anderen Organisationsformen, Gemeinschaften oder so organisiert, oder?
Nee, tatsächlich, also mir begegnen auch diese Menschen. Also mir begegnen Menschen, die tatsächlich sagen, ich glaube an Gott, Gott ist irgendwie überall und ich glaube auch an die Überlieferung des christlichen Gottes, also irgendwie doch noch mitbekommen, vielleicht auch von zu Hause anerzogen, aber sie können zum einen nichts mit der Kirche anfangen, aus den verschiedensten Gründen, ja, zum Beispiel, weil sie es nicht als sicheren Ort für sich entdeckt haben, weil sie aus der queeren Community kommen oder weil sie People of Color sind oder weil sie Kirche nicht als barrierefrei kennengelernt haben. Und also da gibt's ganz, ganz viele Gründe, die aber schon von sich sagen würden, wir glauben an Gott, das ist für mich aber was Privates und Persönliches. Und dann unterscheidet es da nochmal die Menschen. Da gibt's welche, die sagen, ich suche eigentlich einen Austausch für diesen Glauben und ich suche da eine Community. Und dann gibt's durchaus auch Leute, zumindest begegnen die mir, die sagen, nee, mir reicht das. Mir ist dieses, also ich privat mit Gott persönlich, das ist genug. Das ist mein Space für Glauben, mehr brauche ich nicht. Also doch, da muss ich sagen, da begegnen mir einige.
Ja, spannend. Aber ja, da schließe ich wahrscheinlich auch von mir persönlich zu sehr auf andere, ne? Weil für mich mein Glaube nicht funktioniert, ohne mich mit anderen drüber auszutauschen. Und das könntest dann auch du sein, ne? Du hast ja mit den Leuten auch irgendwie drüber gesprochen, dass du die Infos bekommst. Das ist ja dann auch schon irgendwie wieder eine Form von Begegnung, die man hatte. Aber das stimmt, natürlich können diese Begegnungen auch einfach im kleinen privaten Raum stattfinden. Dafür muss es keine strikte Organisationsform wie eine Landeskirche sein.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Botschaft und Kirche, auf jeden Fall nochmal kurz den Gedanken zu Ende führen. Mir ist ganz wichtig, also in dem Podcast hier geht es ja nicht darum, ob die Botschaft, die evangelische Botschaft, Jesu-Botschaft wichtig ist. Das steht für mich außer Frage. Ja, also ich glaube, das ist die Botschaft für die Welt, die diese Welt friedlicher machen kann, die sie besser machen kann, ja, das Miteinander, die Diskursfähigkeit, die gerade wirklich gruselig ist an vielen Stellen. Ich glaube wirklich, das ist was Großartiges und die Kirche ist eben ein Teil, auch ein großer Teil, in dem diese Botschaft im Idealfall wirken kann und eben genau das schaffen kann, was du gerade gesagt hast, Gemeinschaft und Austausch. Und wie kommt die Kirche dieser Botschaft von Nächstenliebe, die ja auch zentral ist, nach? Und Anna, da habe ich nochmal eine ganz konkrete Frage. Du hast letzten Sommer nach deiner Wahl zur Präses, also zur Vorsitzenden, hast du eine Präses-Tour gemacht. Bist durch Deutschland gereist und hast dir die Kirchenlandschaft angeschaut und da ganz konkret, gibt's vielleicht ein, zwei Beispiele, die dich bewegt haben, jetzt egal ob positiv oder negativ, an die du immer noch denkst und die du mit dir mitschleppst?
Wir waren an so vielen coolen, unterschiedlichen Orten. Da was rauszupicken, wäre irgendwie der Sache nicht angemessen. Aber ich habe so ein, zwei Reflexionen, die auch für das Thema ganz spannend sind. Also vielleicht noch zur Grundlegung. Die Idee war wirklich, 30 Tage ohne Plan unterwegs zu sein. Jeden Tag an einem anderen Ort. Am Vortag immer zu gucken, wo treibt es uns morgen hin. Und dann gezielt so ein bisschen Rand von Kirche und vor allem außerkirchliche Vereine, Menschen, Organisationen, Leute, die sich für irgendwas Cooles engagieren, zu besuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten, bei ihnen zu übernachten. Wir haben nur privat übernachtet. Und dann eben gezielt dann auch über die Themen ins Gespräch zu kommen. Und zwei Sachen sind, glaube ich, echt nachhaltig hängen geblieben. also ich war mit einer guten Freundin unterwegs und wir haben uns eigentlich immer überall nur im ersten Moment nur als Anna und Sophia vorgestellt, die gerade einen Monat Backpack-Tour durch Deutschland machen und einfach ein paar coole Leute, Initiativen, Vereine und so kennenlernen wollen. Und dass ich Präses der evangelischen Kirche bin, ist meistens erst viel später irgendwie im Gespräch gedroppt. Und das war aber immer der Punkt, wo ein großes Interesse entstanden ist an Glaubensfragen, an Austausch darüber, wo Leute super viel Persönliches erzählt haben, vielleicht auch Sachen, die sie vorher nur im Privaten erzählt haben, aber auf einmal dann auch so ein Stück weit Institution gegenüber sitzen hatten oder das in mich manchmal dann auch reininterpretiert haben und das aber nicht ausgenutzt haben, um die Institution zu bashen, sondern um Bedürfnisse zu artikulieren, um zu sagen, wo der letzte Berührungspunkt war, zu sagen, was ihnen im Kopf geblieben ist im Kontakt, in dem eigenen Kontakt oder wo sie an Ritualen teilgenommen haben, die andere gemacht haben, Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen. Da habe ich richtig viele tolle Geschichten gehört und sie haben ganz viele Glaubensfragen gestellt. Und das war schon so eine Kernsache von der Präses-Tour, dass ich da gemerkt habe, hey, da draußen sind so viele Leute, die sind nicht Mitglieder bei uns, aber die sind so ansprechbar auf unsere Botschaft, die sind interessiert an dem, was wir tun. Das ist nicht mit, hey, oh, du bist von Kirche, ja, nee, dann zieht mal weiter und guckt beim nächsten, sondern krass cool, jemand von Kirche interessiert sich auch für uns. Wir sind doch gar nicht bei Kirche. Ja. Das war echt eine richtig schöne Erfahrung. Und was auch noch einfach jetzt für mich im Amt auch, glaube ich, zu Beginn eine wichtige Erfahrung war, ich hatte ja gleich zu Beginn gesagt, so wir als Kirche müssen raus aus der Bubble, ne? Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, wir müssen raus aus unseren bekannten Strukturen und Formen und müssen einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Und das habe ich ja auch einfach ein bisschen mit der Präses-Tour versucht und das hat echt gut funktioniert. Ich finde einen ganz anderen Zugang zu Themen wie Rassismus, wie Altersarmut, wie Inklusion, wenn ich eben bei der Seniorenstiftung vorbeigucke oder wenn ich 2 Tage mit in der inklusiven WG lebe, als wenn ich nur das 27. Grundlagenpapier dazu lese. Da andere Formen und Formate zu finden, uns mit den Themen wirklich auseinanderzusetzen, das ist auch ein riesiges Learning aus der Präses-Tour. Und ganz viele coole Geschichten, es gibt so viele coole Geschichten von der Präses-Tour, aber vielleicht, wer Lust hat, kann dann einmal durch meinen Instagram-Account scrollen. Da gibt's zu jeder Begegnung einen Post, wo auch immer die Sehr Leute schön. Immer sichtbar sind, die wir getroffen haben. Und dann sieht man, glaube ich, auch, wie unterschiedlich und wie toll alle diese Begegnungen waren.
Sag mal ganz kurz, wie du zu finden bist.
@AnnaNicoleHeinrich. Alles zusammen, nichts dazwischen.
Genau, und ich finde das ja unglaublich spannend. Also du hast auf der ganzen Reise, du hast die Leute mitgenommen, man konnte dir folgen. Ich bin dir damals auch gefolgt, ich fand das sehr spannend. Das ist ja aber eher neu für die Kirchenlandschaft, dass wir doch so digital unterwegs sind. Wie wurde das wahrgenommen?
Naja, also für mich ist das ja nicht neu, ne? Ich bin 26 Jahre alt, ich war vorher schon auf Instagram und auf Twitter, Facebook war vorher auch schon mehr oder weniger tot, also mein Facebook-Account und das habe ich halt einfach jetzt im Amt auch weitergemacht. Mach das auch immer noch selber weiter, das ist manchmal echt stressig, gerade während so einer Tour war das irgendwie dann immer zu gucken, haben wir jetzt schöne Bilder, es ist ja irgendwie dann auch, hat man dann auch so einen kleinen ästhetischen Anspruch, der irgendwie immer mitschwingt oder zumindest habe ich den. Aber es wird überhaupt nicht negativ aufgenommen. Ich glaube, es gibt schon immer mal wieder Leute, die einfach selber noch kein Social Media nutzen, so sage ich es mal. Also ich meine jetzt nicht Kinder, sondern eher Ältere, die noch kein Social Media nutzen, die sich manchmal fragen, wo kriegst du eigentlich deine Resonanz her und so, ich krieg kaum was mit. Ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie Fragen stellst und so sage ich doch, hier guck mal. Hier habe ich erst wieder eine Frage gestellt, habe irgendwie 200 Antworten drauf bekommen. Und das ist Grundlage jetzt irgendwie auch für unsere Diskussion, die wir gerade führen. Sie sehen das dann aber auch nicht kritisch, dass ich diesen Raum halt so nutze, wie ich ihn nutzen kann, sondern ich glaube, es motiviert sie eher hoffentlich auch bald diese Räume zu entdecken. ja. Und zu sehen, dass es einfach auch für uns als Personen in der Öffentlichkeit oder in den Leitungspositionen in der Kirche ein richtig guter Resonanzraum ist. Dass wir dort in einer Art und Weise Leute beteiligen können und Leute zu Wort kommen lassen können, Meinungen aufgreifen können, die wir bis jetzt noch nicht in unseren Strukturen irgendwie vertreten haben oder die wir nicht laut genug hören. Und das versuche ich auch relativ aktiv über Instagram zu tun. Und das hilft mir auch wirklich wahnsinnig in ganz vielen, auch jetzt Situationen als Präses, da irgendwie zu wissen, da ist eine Crowd of People, die ist nicht so divers, wie sie sein könnte. Die könnte sicher noch diverser sein, aber die bildet schon mal mehr Diversität ab als die Personen, mit denen ich mich die meiste Zeit physisch umgebe.
Also da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, so als Pfarrerin der Online-Kirche. Also ich nehme auch wahr, die digitalen Wege sind unglaublich wichtig und zukunftsweisend. Nicht als Konkurrenzangebot, sondern als segensreiche Erweiterung. für Glauben und für Kirche. Und was ich jetzt bei dir ganz spannend finde, wenn du das so sagst, also auch wenn du mal Worte hörst, die vielleicht nicht so pro eingestellt sind jetzt der Digitalisierung. Ich höre bei dir ganz viel, das ist das neue Normal. Also du suchst jetzt nicht wieder nach Möglichkeiten, auch die alten Kanäle zu bedienen, sondern sagst, nö, das bin ich, ich bin 26, das ist das neue Normal, da muss Kirche hin. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen, Kirchenbubble, das ist ja so ein geprägtes Wort von dir. Also das benutzt du recht häufig und ich benutze es auch gerne. Was sind vielleicht noch mehr so neue Normal, wie soll ich sagen, jetzt neue Normalsachen, die wichtig werden für Kirche, die wir etablieren müssen, damit Kirche eben Relevanz hat, wahrgenommen wird?
Also ich glaube, erkennbare Kommunikation ist da echt ein riesiges Ding. Wir sehen ja, im Netz sehen wir ja, Kommunikation funktioniert über zwei Wege. Entweder man hat irgendwie eine starke Marke, also in Anführungszeichen Marke, die kommunizieren kann, oder man hat eine persönliche Beziehung, also Einzelpersonen, Persönlichkeiten, PfarrerInnen, Ehrenamtliche, Leute, die einfach glauben und viel darüber sprechen, Leute in Führungspositionen. Das sind, glaube ich, die zwei Aufgaben, ne? Gerade auch unser hauptamtliches Personal ein Stück weit dazu zu ermutigen, zu sagen, hey, das ist ein Raum, in dem ihr auch Beziehungen aufbauen könnt. Der digitale Raum ist nicht nur dafür da, Informationen abzuladen und Werbung für eure Veranstaltungen vor Ort zu machen, sondern das ist ein Ort, wo Beziehungen entstehen kann. Und auf der anderen Seite ist jetzt auch wieder eher so ein institutionelles Thema, ne? Aber unsere Mitgliederkommunikation endlich mal von Grund auf zu überdenken. Und zurzeit denke ich echt viel drüber nach, was dieses Annehmen des Normalen, ne, wirklich auch mit uns macht. Ich war jetzt erst 3 Tage auf einer Konsultation in Schweden mit der finnischen und der schwedischen Kirche, wo der digitale Raum, Social Media auch ein großes Thema war. Und ich glaube wirklich, du hast ja gesagt, das Digitale ist eine super gute Ergänzung für das viele, was wir vor Ort, was wir im Physischen haben. Aber vielleicht müssten wir unsere Logik eigentlich mal umdrehen und müssen sagen, hey, als Kirche, wo wir Beziehung aufbauen wollen, wo wir Beziehungsarbeit machen wollen, wo wir ganz viele Erstkontakte auch zu Menschen suchen, ist doch eigentlich gerade der digitale Raum der, wo wir das richtig gut tun können. Und dann ist unser Unique Selling Point im Gegensatz zu anderen sinnstiftenden Angeboten, die nur per Apps oder im Netz funktionieren, dass wir eben auch noch ein riesiges Netzwerk an lokalen physischen Gemeinschaften haben, an die Leute dann anknüpfen können. Aber das ist, glaube ich, ein weiter Schritt, unsere Logik von einer physischen Organisation mit Digital Expressions hin zu einer digitalen Organisation mit physischen Lokationen irgendwie umzudenken. Aber ich glaube, dahin wird es irgendwann hinlaufen.
Ja, das denke ich auch. Und trotzdem finde ich es halt ganz wichtig, auch denen, die schon da sind, keine Angst zu machen. Ne? Also, dass denen nichts weggenommen wird, sondern, und ich glaube, das meine ich auch mit Ergänzung.
Und für unser Christsein an sich ist dieses gemeinschaftliche Glauben ja schon auch was, ohne dass es eigentlich nicht funktioniert.
Absolut.
Der Austausch, das gemeinsame Abendmahl feiern, das gemeinsame Gedenken, das gemeinsame Trauern und Feiern, das funktioniert nur zusammen. Und ich würde sagen, das ist der Mittelpunkt. Aber welche Struktur wir dafür brauchen, um diesen Mittelpunkt an möglichst viele Menschen heranzutragen, ich finde, diese Struktur könnte durchaus auch digital sein und macht dann physisch eigentlich auch nichts kaputt. Aber wir werden da, glaube ich, noch ein bisschen, wir werden da noch ein paar Monate und Jährchen diskutieren.
Und Überzeugungsarbeit leisten müssen, ja. Ja, da ist noch Luft nach oben.
Ja, ich glaube, die letzten 2 Jahre haben da echt viel gemacht, weil dadurch, dass auf einmal alle viel digital machen mussten, haben wir in den Gemeinden echt richtig viele Leute mit in diesen Raum genommen, die den vorher überhaupt nicht kannten und noch nie für sich entdeckt hatten. Und ich glaube, das darf man auch einfach nicht abreißen lassen, ne? Dass der digitale Raum, das ist kein Raum, der exklusiv für jetzt die Leute unter 40 ist oder so, sondern auch Oma Rüttelt mit 75 kann den noch entdecken und kann dort Gemeinschaft und Spaß finden. Und da, wo ich mitbekomme, wie Menschen das erste Mal da ein Stück weit reinstolpern und auf Erkundungstour gehen, oft auch begleitet durch ihre Gemeinde und so, sind danach die Erfahrungen eigentlich immer sehr, sehr positiv.
Ja, ich denke auch nicht unbedingt, dass es eine Altersfrage ist. Ich nehme durchaus, also gerade auf unseren Kanälen, wir bewerten das ja regelmäßig aus, haben wir etwa 50% Ü50 und 50% unter 50. Also ich denke, es kommt eher auf die Gesinnung an. Will ich mich in der digitalen Welt austauschen? Und ich erlebe die digitale Welt, da schlage ich gleich die Brücke zu Inhalten, ich erlebe die digitale Welt, auch die Kirchenlandschaft dort offener. Ich finde, da sind wir schon näher dran an den Themen, die wichtig sind, die die Menschen beschäftigen. Und da würde ich jetzt gern nochmal mit dir ein bisschen konkreter drauf schauen. Also ich habe jetzt wahrgenommen, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung sind auf jeden Fall Formen, die helfen können, dass Kirche einen Mehrwert hat für die Gesellschaft und dass unsere Stimme wahrgenommen wird. Ja, aber was ist denn eigentlich die Stimme? Und da jetzt nochmal eine Frage mit eingebracht. Was sagst du zum Beispiel Menschen, die sagen, ich erlebe Kirche als ausgrenzend? Ja, also ja, ich habe ja schon gesagt, verschiedenste Gruppen fühlen sich in der Kirche nicht unbedingt wohl. Ich bin selbst lesbische Pfarrerin und erlebe Kirche in meinem Leben auch nicht immer als Safe Space, also als sicheren Ort. Also wie können wir die Form, die auch neu werden muss, aber vor allem mit Inhalten füllen, die Kirche relevant machen und ja wichtig für die Menschen?
Also ich glaube, für unser Selbstverständnis und auch für unser Bild ist super wichtig, dass wir das anerkennen, ne? Dass wir das erstmal hören, dass nicht immer alles cool ist, dass Leute sich diskriminiert fühlen, dass Leute sich in der Struktur nicht sicher fühlen, und das dann ernst nehmen, dass es das einfach gibt, dass in unserer Kirche Diskriminierungsstrukturen vorherrschen, weil nur wenn wir die wirklich annehmen und ernst nehmen, können wir auch versuchen, sie anzugehen bzw. sie zu ändern. Ich habe das Gefühl, da wird gerade auch im Digitalen einfach viel, da ist die Hemmschwelle niedriger, das zu artikulieren, dass hier Macht ausgeübt worden ist, dass hier Diskriminierung stattfindet. Und ich finde, das tut uns als Kirche gut, dass wir das dort ungefilterter mitbekommen. Und dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir uns committen, das auch zu verändern. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort Safe Space. Denn auch wenn wir natürlich als Kirche den Anspruch haben, dass wir ein Safe Space sein wollen, glaube ich, kann unsere ehrliche Bemühung muss sein, ein safer Space zu sein, als wir es im Moment sind. Und das eigentlich fortlaufend, ne? Dass wir immer weiter ein safer Space werden. Aber der Safe Space, wäre schon eine Ansage, die ich das Gefühl habe, die wir gar nicht einlösen könnten, weil es wird immer Strukturen geben, die Menschen benachteiligen. Und wir müssen diese Probleme immer wieder identifizieren und müssen dann einfach immer wieder einen Schritt nach vorne gehen, dass wir immer wieder ein saferer Space werden.
Also kann ich total gut hören.
Ja, und was ich dann super wichtig finde, ist eine Ansprechbarkeit zu signalisieren. Also ich habe zum Beispiel auch meine Instagram-Caption einfach unten drunter noch ein Ansprechbar. Und ich kriege ganz oft Nachrichten, auch wo Leute Probleme artikulieren, die sagen, hey, ich schreib's dir jetzt einfach, weil da steht, du bist ansprechbar. Dass wir nicht unnahbar wirken als Kirche, als Institution, als VertreterInnen der Leitung, sondern dass wir auch hinhören, wenn Menschen Sachen artikulieren wollen und uns dessen dann auch ein Stück weit annehmen.
Ich glaube, ich übernehme mich direkt in Sprachgebrauch. Also finde ich gut, Safer Space. Ich glaube, das ist das Realistischere. Da nochmal konkret meine Frage. Ich finde es auch wichtig, ohne Frust gibt es keine Veränderung. Also hinhören, anstatt immer gleich aber zu sagen, absolut wichtig für Kirche. Ja. Wir müssen da die Finger in die Wunde legen. Gerade jetzt, also ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, dass wir wirklich uns selbstkritisch an vielen Stellen hinterfragen. Und da jetzt nochmal meine Frage, was können wir denn ganz konkret machen, jetzt als Institution gedacht, wenn wir ein safer Space für die vielen unterschiedlichen, diversen, vielfältigen Menschen sein wollen? Hast du da Ideen?
Wie konkret das in den einzelnen Strukturen ausschaut, ist, glaube ich, muss man für Raum, Gemeindestruktur, Angebot immer noch mal jeweils zu durchdenken, ne? Aber eine Grundannahme von, alle Menschen sollen bei uns gleich sein dürfen. Also ich tue mich schwer damit zu artikulieren, mit alle Menschen sind bei uns gleich, weil das stimmt einfach nicht. Es gibt Orte und Räume, wo nicht alle Menschen gleich sind, sondern unsere Grundvorstellung muss sein, alle Menschen müssen bei uns gleich sein dürfen, und wir müssen ansprechbar sein für Probleme. Wir brauchen Strategien und wir brauchen Räume, wo das ganz klar artikuliert wird. Und dann brauchen wir natürlich auch eine gewisse Diversität in unseren Gremien, in unseren Leitungsverantwortungen. Da merke ich schon, dass das gar kein so einfacher Schritt ist, weil das ja Strukturen sind, die über Jahrzehnte gewachsen sind und dadurch die Gruppe nicht so divers ist, wie sie divers sein könnte. Ich merke aber auch jetzt zum Beispiel im neuen Rat der EKD, der ja alters- und geschlechtlich paritätisch besetzt ist und altersmäßig auch deutlich diverser geworden ist, dass das ein viel größeres Thema wird, dass Menschen, die aus unterschiedlichsten Richtungen für dieses Thema sensibilisiert worden sind, das nun auch anders einbringen. Und wir bei vielen Sachen lieber immer nochmal eine Schleife drehen, um zu gucken, wie können wir da noch ein bisschen mehr Diversität abbilden. Und das ist jetzt aber irgendwie nur die eine Seite, ne? Das ist auch wieder eine sehr formale Seite. Sonst, glaube ich, hängt es einfach an der Haltung der Menschen, denen man begegnet. Ich glaube, wir können so viel Struktur bauen, wie wir wollen, wenn es weiter diskriminierende Strukturen in unseren Köpfen gibt. Und die gibt's, aber die müssen wir bewusst wahrnehmen, weil nur so können wir ihn, glaube ich, dann auch in der direkten Begegnung mit Menschen irgendwie, wir können sie wahrnehmen und dann können wir sie artikulieren oder wir können sie wegstecken. Aber da, glaube ich, braucht es einfach auch ganz viel fortaus Weiterbildung für uns als Ehrenamtliche, für die Hauptamtlichen, dass die Menschen ehrlich darauf sensibilisiert werden auf die ganze Thematik.
Und ich merke auch, dass ich glaube, es ganz wichtig finde, dass wir neben den Räumen, die du genannt hast, auch ganz konkrete AnsprechpartnerInnen benennen. Also wenn ich jetzt in die Kirchenlandschaft gucke, hat noch nicht jede Landeskirche klare Ansprechpartner für Cybermobbing, wenn wir jetzt mal vom digitalen Bereich sprechen, oder von Diskriminierung oder. Also da merke ich auch alles, was so dieses Sicherheitsgefüge angeht, dass wir mit Sicherheit nie gänzlich ausfüllen können, weil wir sind immer auch Spiegel der Gesellschaft. Kirche wird immer, da wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Und doch ganz klar sagen, hier ist die Grenze, hier ist die rote Linie, das ist Diskriminierung und keine Meinung mehr. Das ist Rassismus und keine Meinung mehr. Das ist Mobbing und keine Meinung mehr. Also da merke ich, klarere AnsprechpartnerInnen, das wäre für mich ein ganz wichtiger erster Schritt in diese Richtung. Und dann absolut Schulen und nicht nur auf andere gucken. Also ich habe selbst gerade ein Antirassismus-Seminar mitgemacht und habe mich, glaube ich, alle 2 Minuten an die eigene Nase fassen müssen. Ja, und gedacht, ach scheiße, darf ich das sagen in einem Podcast der Kirche? Naja, nur
auf alle Fälle.
Hast du selber schon gesagt, ne? So, ja. Also immer wieder wirklich vor allem bei sich selbst anfangen, weil wir sind eben auch Teil des Systems. Und auch ich bin absolut privilegiert aufgewachsen und da immer wieder dran zu gehen und zu gucken, wie kann das System sich ändern und immer gleichzeitig zu wissen, wie kann auch ich mich da verändern und meinen Horizont weitern. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig.
Amen.
Ja, danke dafür. Genau, ich glaube an der Stelle dann für Safer Space machen wir mal einen Punkt. Ich würde gerne noch auf ein Wort gucken in unserem Titel ja heute auch. Alte Olle oder auch langweilige Kirche. Da geht es jetzt eher auch um die Formen, vielleicht auch die analogen Formen, in die Menschen kommen, wenn sie jetzt kirchlichen Kontakt suchen. Jetzt reden wir mal vom analogen Bereich. Ich ziehe irgendwo hin, ich beschäftige mich mit Gott und der Welt, ich habe Interesse und jetzt suche ich mir mal, wo kann ich eigentlich in eine Kirche gehen, was gibt es da für Angebote, und dann, ja, da gibt es dann immer mal Rückmeldungen, oh Leute, das ist aber nicht so toll und irgendwie alt und langweilig. Wie gehst du damit um, wenn Leute mit sowas auf dich zukommen?
Ja, zwei Richtungen. Einmal würde ich immer sagen, so ganz oft ist diese Erfahrung ja, ne, irgendwie die Parish, also die Lokalgemeinde, zu der man halt offiziell zugehörig ist. Ganz oft sage ich zu den Leuten einfach, hey, guck mal so ein bisschen rum. Guck mal, was sind eigentlich die Themen? Guck mal, ob ihr irgendwie PfarrerInnen findet oder einfach Kreise und Gruppen, die jetzt nicht in eurer lokalen Gemeinde sind, sondern irgendwie in der Region, wo ihr vielleicht auch bereit wärt, ein bisschen hinzufahren. Aber da gibt's sicher irgendwo in der Nähe was auch euch anspricht. Dann kommt natürlich direkt, ja, aber wo soll ich denn das finden? Dann komme ich schon in Erklärungsnot und sage, naja, da musst du jetzt ein bisschen an vielen Stellen ein bisschen Investigativjournalismus betreiben und alle Seiten einzeln durchgucken. Dann sage ich immer, da haben wir aber auch Nachholbedarf, das Thema gehen wir an. Aber ich glaube, das ist der erste wichtige Hinweis mit, versuch so ein bisschen zu spüren, was du brauchst, und dann probier auch ein bisschen aus. Nur weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, heißt das nicht, dass du der ganzen Sache gleich die Tür zumachen musst, sondern gib dir und gib den Leuten, gib den Angeboten auch einfach eine Chance, den richtigen Match zu finden. Es ist ja ganz klar, dass also dieses System von One Fits It All funktioniert einfach nicht. Gerade nicht, wenn man irgendwo neu ist, weil dann weiß man ja vielleicht selber auch gerade gar nicht, was brauche ich denn gerade? Ich habe einen neuen Job angefangen. Ich bin gerade mit der Schule fertig, fange meine Ausbildung an, habe mich vielleicht gerade von einem Partner getrennt, brauche was ganz anderes als vorher, was auch immer. Also ich glaube, dass gerade in so einer neuen Wohnsituation ja auch immer neue Fragen aufkommen und dann auch anderes Angebot passend sein kann, als das, was man vielleicht bisher gewohnt war. Und dann würde ich auch immer sagen, wenn ihr wisst, was ihr wollt, also wenn das der Fall ist, hey, dann sucht euch irgendwas, wo ihr mitbauen könnt, so wo ihr ein bisschen Kirche mitgestalten könnt, wo ihr einfach mit reinstolpern könnt und gucken könnt, ob ihr da was bewegt. Und dann sagen die Leute, ja, da habe ich ja gar keine Idee, wie man das angeht und was man falsch machen kann oder richtig machen kann. Und ich kenne die Leute hier gar nicht. Und dann sage ich, geht doch einfach mit der Grundaussage rein. Hey, ich würde hier gerne ein Angebot schaffen, wo ich auch meine Freunde mitbringe, die bis jetzt mit Kirche nichts am Hut hatten. Und ich finde, das ist eine Aussage, oder vorher müsste man den Leuten, die bis jetzt dort sind, die Frage stellen, hey, das, was wir sonst so machen oder gerade im Moment machen, würdet ihr eigentlich eure Freunde dazu mitnehmen, die nichts mit Kirche am Hut haben? Und die meist, ganz oft ist die ehrliche Antwort so, nee, weil so richtig offen ist es irgendwie noch nicht. Es funktioniert für uns ganz gut, weil wir eine schöne geschlossene Gruppe sind, aber wie könnten wir das eigentlich gestalten, dass wir auch Freunde mitbringen könnten, die noch nicht zu unserem Inner Circle gehören? Und ich finde, dann hat man immer einen ganz guten Einstieg aus einem herkömmlichen, schon coolen Format, das eben nicht schlecht zu reden, sondern zu sagen, wir müssen es nur ein bisschen erweitern, dass der Nächste, der wie ich neu in diese Gemeinde kommt, vielleicht ein bisschen leichter hier mit reinstolpert in die Gemeinschaft. Das wären so meine zwei Tipps dafür. Und dann würde ich aber auch immer, und das finde ich, sollten wir alle tun, gerade die Menschen, die hoch verbunden sind mit Kirche, haben ja meistens dann auch ein relativ gutes Netzwerk in ihrer Region, in ihrer Fläche, dann auch selber so ein bisschen vielleicht den Mittler zu machen und zu sagen, ah, hey, du hast doch erzählt, dass du super gern Yoga machst und wohnst jetzt hier in Berlin. Da am Tempelhofer Feld gibt's so eine Kirche, da gibt's einmal die Woche christliches Yoga. Guck doch da mal vorbei, auch wenn das irgendwie 20 Minuten Fahrt für dich ist. Aber dass wir, die hoch verbunden mit der Institution sind, dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen Vermittler zwischen richtiger Gemeinschaft und den neuen Menschen in irgendwie unsere Region werden.
Also dieses, ne, sei die Kirche, die du irgendwie selber willst. So, das ist, und trau dich. Ich habe das Gefühl, manchmal fehlt uns da auch ein bisschen der Mut. Selbst ich als Pfarrerin habe, wenn ich jetzt auf meine ersten 5 Dienstjahre zurückgucke im ländlichen Bereich, auch mich nicht immer getraut, für die Kirche einzustehen, die ich auch gerne brauche. Und die ich gerne hätte, sondern auch da doch alte Muster bedient, die vielleicht auch nicht mehr dienlich waren der ganzen Sache. Und da merke ich, also da brauchst du, glaube ich, wirklich Mut und Ermutigung auch aus der Institution selber. Und dann ja, Aktionismus aus sich selbst heraus, schafft die Veränderung mit, das brauchen wir, da sind wir wirklich drauf angewiesen, dass die Leute darauf Lust haben. Wer zur Kirche kommt und mitgestalten will und findet, Kirche darf sich ändern, muss sich ändern, macht mit, lauft nicht weg. Also das ist grundsätzlich so das, wo ich gerade stark dabei bin, obwohl ich ehrlich sage, ich habe auch immer wieder Kirchenkrisen. Ne? Also das ist nicht vermeidbar und gleichzeitig glaube ich, das ist eben trotzdem, es ist die Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft, in der ich Glauben leben kann, in der ich über diese Themen sprechen kann und ich brauche die und ich will die und ja, dann reingehen und gucken, was geht.
Hast du so richtig universale Kirchenkrisen oder hast du nicht? Also ich habe diese Krisen auch manchmal, aber das sind immer nur so, ich würde so institutionell lokale Krisen bezeichnen, weil es immer auch noch eine Gruppe an Menschen gibt, mit denen ich mich hoch verbunden fühle und die auch in diesem Laden sind. Und da denke ich mir immer so, okay, die Krise kann nicht so groß sein.
Jetzt denke ich ehrlich oder diplomatisch auf deine Frage antworten.
Na, ehrlich,
ich halte mich
ehrlich.
Mal für ehrlich. Nee, tatsächlich universale Kirchenkrisen. Also es gibt schon auch Tage, da stehe ich morgens auf und denke mir, trittst du aus? So und das als Pfarrerin. Ne? Also das sag ich tue es nicht so. Ne? Und
aber
ich
was
weiß
ist der Grund, dass du es nicht tust?
Die vielen Gründe. Der Grund ist eben, wie gesagt, ich glaube so sehr an Gott und an diese Botschaft und für mich ist die Kirche und in dem Fall halt jetzt halt die Landeskirche, die evangelische Kirche in Deutschland, die Gemeinschaft, die da schon am progressivsten denkt, da sind auch so viele tolle Menschen dabei, mit denen ich in Kontakt bleiben kann und ich glaube halt, dass das, was ich vorhin schon mal sagte, wir sind immer Spiegel der Gesellschaft, das lässt sich nicht verhindern, Kirche wird nie einheitlich sein und es ist grundsätzlich ja auch gut so und da merke ich, ich suche den Schulterschluss mit Leuten, die ticken wie ich, die gleichen Themen bewegt, wie ich und das hält mich am Leben und in der Kirche, dass ich die zum Glück auch immer wieder finde. Und trotzdem kann ich dadurch den Schmerz, den viele empfinden und die vielleicht sich tatsächlich dazu entscheiden, auch auszutreten, nachvollziehen. Ja. Ich verstehe den Frust an so vielen Stellen und ich kann auch nicht sagen, aber. Ich will da gar nicht sagen lassen, ja, vieles ist schlecht, Punkt. Ja. So und wir versuchen dann irgendwie das, was verändert werden muss, mit anzustoßen. Das ist mein Antrieb zu bleiben, weil ich immer noch glaube, Kirche ist irgendwie ja, der Ort für meinen Glauben. Und ich will Kirche als Heimat, als Glaubensheimat. Und dafür arbeite ich mit. Du ja auch. Also
wir zusammen.
Insofern, wir zusammen. Ja, also Anna, wir haben schon ganz viel besprochen. Ich habe gehört, wir brauchen neue Formen von Öffentlichkeitsarbeit, digitaler Welt. Wir brauchen neue Inhalte. Wir müssen sicherer werden, offener, gesellschaftsrelevanter. Und ich habe von dir glücklicherweise auch viel gehört, wo das geht und wie das möglich ist. Und ja, hoffe, dass wir und andere sich da nicht abschrecken lassen und zukünftig einladend, Kirche sich einladender gestaltet für die Menschen.
Ja, hoffentlich war das heute ein kleiner Werbeblock, dass die Kirche keine olle alte Kirche ist, auch wenn sie im ersten Blick so scheint, sondern dass es ganz viele tolle Menschen und Orte und Sachen in der Kirche gibt, die überhaupt nicht olle und alt sind.
Ja, oder dass sie oll und alt ist.
Ja, aber trotzdem okay. Ganz liebenswert.
Und gleichzeitig auch was anderes, genau. Wir hätten noch ganz viel zu besprechen, ich merke das. Ich hoffe, wir kommen auch zukünftig häufiger mal ins Gespräch auf die eine oder andere Art und Weise und an verschiedenen Orten. Für heute würde ich an der Stelle sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich sag auch danke.
Für den Austausch, für deine Erfahrungen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und am Ende, Anna, fragen wir immer unsere Podcast-Gäste nach einem Geheimnis, was vielleicht bisher niemand über dich weiß, was du aber trotzdem bereit bist, mit der Community zu teilen. Du darfst es auch gerne flüstern. Also kannst dir gerne einen Moment nehmen. Gibt es sowas, was du...
Ja, ich nehme mir einen Moment. Möchtest? Die Pause müsst ihr dann rausschneiden. Ich muss wirklich überlegen.
Also, dass du Socken liebst, ist kein Geheimnis. Vor allem bunte nicht. Das wissen euch alle, die auf sozialen Medien folgen. Also, das gilt nicht.
Ja, okay. Ich habe nicht so richtig viele Geheimnisse, aber weil ich mir gestern erst wieder neuen gekauft habe, ich habe einen richtigen Rucksackfetisch. Ich besitze so viele Rucksäcke. Und ich denke mir immer jetzt, bei jedem Rucksackkauf denke ich mir, jetzt habe ich den Rucksack, der perfekt passt. Der wird jetzt alle meine Ordnungs- und Rucksackprobleme lösen. Und dann aber spätestens 8 Wochen später gibt es wieder irgendwo einen Rucksack, wo ich mir denke, boah, nee, das ist der perfekte Rucksack. Und dann kaufe ich ihn mir. Und das dahinterliegendste Geheimnis ist wohl, dass der größte Konfliktpunkt mit meinem Ehemann auf alle Fälle meine Rucksäcke sind. Ich hatte mir jetzt gestern eingekauft und heute Morgen, als ich heimkam, war ich schon so mit, oh, ich habe schon wieder einen neuen Rucksack. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein komischer Spruch. Aber er findet ihn auch schön. Vielleicht benutzt er ihn ja auch ab und zu.
Ja, sehr schön, ein schönes
ist jetzt,
Geheimnis.
Ist jetzt kein so dirty Geheimnis, aber naja, ein Rucksackfetisch.
Rucksackfetisch, ja.
Genau.
Alles klar. Ja, danke dir dafür, danke fürs Gespräch. Ja,
herzlichen Dank und ich freue mich dann auch auf die nächsten Podcast-Folgen mit dir, mit euch, mit allen, die noch zu Gast sein werden.
Ja, ihr Lieben, damit ist unsere erste Folge auch schon so gut wie zu Ende, aber am 29. Juni geht's weiter mit der nächsten Folge zum Thema Antifeminismus in Gesellschaft und Kirche. Mit dabei wird sein Antje Schrupp, Feministin, Theologin, Autorin und noch ganz vieles mehr. Ich freue mich sehr darauf, sie kennenzulernen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und für alle, die es noch nicht wissen, immer Anfang des Monats gibt es zur je nächsten Podcast-Folge eine Themenwoche bei der Online-Kirche, wo Fragen und Anregungen für die Folge gesammelt werden. Also gerne mitmachen. Ihr findet uns als Online-Kirche bei Instagram, bei Facebook und auf onlinekirche.net. Ja, und bis dahin sage ich dir, Anna, und sage ich euch, lieben ZuhörerInnen, tschüss, bleibt behütet und friedlich.
Tschüss.
Kirchgeflüster, der Podcast der Online-Kirche. Mit Jennifer Scherf und ihren Gästen.